Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Die Infektionszahlen in Deutschland sind in den letzten Tagen und Wochen stark angestiegen und nun ist auch erstmals ein Regierungsmitglied betroffen. Gesundheitsminister Jens Spahn, man möchte fast sagen ausgerechnet, ist heute positiv getestet worden. Er nahm dabei heute noch an einer wöchentlichen Kabinettssitzung teil, aber mit Abstand und Maske. Gegen die Maske wehrt sich jetzt die AfD, genauer gesagt gegen die Maskenpflicht im Bundestag. Dort haben einige Abgeordnete der Partei heute deshalb den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble abgemahnt. Darauf werden wir schauen, ebenso wie auf Markus Söders Auftritt im Bayerischen Landtag heute, wo er seine dritte Regierungserklärung seit Beginn der Corona-Pandemie abgegeben hat. Dazu beschäftigt uns weiterhin die EU-Agrarreform. Nach dem gefundenen Kompromiss der Landwirtschaftsministerinnen und Minister bleibt die Frage, ob der Umweltschutz nicht vor lauter Kompromissen doch wieder zu schwach abschneidet. Wir besprechen das im Interview mit dem Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied. Im Verlauf der Pandemie mussten schon mehrere Regierungsmitglieder oder hochrangige Politiker in Quarantäne nach Kontakt mit positiv Getesteten. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das schon im März betroffen, Außenminister Heiko Maas gerade erst Anfang des Monats und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befindet sich sogar derzeit noch in Selbstisolation. Ein positiver Test blieb bei all diesen zum Glück bisher aus, doch jetzt in der zweiten Welle steigender Infektionen gibt es den ersten Corona-Fall im Kabinett von Angela Merkel und es trifft den Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich nun mit leichten Erkältungssymptomen in Selbstisolation befindet. Frank Kapellan berichtet.
Am Mittwochmorgen ist noch alles ganz normal, soweit es in diesen Zeiten normal sein kann. Kabinettssitzung in Berlin. Sie findet im großen internationalen Konferenzsaal statt. Dort lässt sich viel besser auf Abstand bleiben als im eigentlichen Kabinettssaal. Jens Spahn allerdings diskutiert mit Familienministerin Franziska Giffey, beide mit Maske. Dann setzt sich der Christdemokrat auf seinen Platz, legt den Mund-Nasen-Schutz ab. Am Nachmittag dann die Nachricht, der Christdemokrat ist Corona-positiv. Muss jetzt nicht die gesamte Bundesregierung in Quarantäne gehen?
Das wäre nicht nötig aus meiner Sicht,
meint einer, der sich auskennen sollte. Karl Lauterbach ist von Hause aus Professor für Epidemiologie und Gesundheitsexperte der SPD.
Die Abstände wurden ja in der Regel gewahrt. Die also Mitglieder der Bundesregierung sind systemrelevant. Es wird bei den Kontakten nach außen sowieso in der Regel Maske getragen und es ist also eine enge medizinische Überwachung des Kabinettes gewährleistet. Somit, also glaube ich, ist hier die Quarantäne des gesamten Kabinetts nicht notwendig.
Vorsichtshalber dürfte sich allerdings das Kabinett insgesamt testen lassen. Franziska Giffey lässt umgehend einen Schnelltest machen. Am vergangenen Freitag hatte sie gemeinsam mit Spahn eine Pressekonferenz geleitet. Die SPD-Ministerin ist negativ. Jens Spahn hatte sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Von dort twittert er am Abend: Danke für die vielen guten Wünsche. Ich erhole mich mit aktuell nur Erkältungssymptomatik. Allen, mit denen ich Kontakt hatte, wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Spahn ist das Gesicht des Kampfes der Bundesregierung gegen die Pandemie. Ausgerechnet diese Schlüsselfigur ist nun Corona-infiziert. Der ehrgeizige CDU-Mann ist stets darum bemüht, Vorbild zu sein. Kürzlich ließ er sich vor laufenden Kameras gegen Grippe impfen. Und angesichts wachsender Zahlen in Berlin und eines allzu laschen Umgangs mit dem Virus legt er Anfang des Monats einen kleinen Wutausbruch an den Tag.
Ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der Einzige mit Maske bin und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst und dir dann noch gesagt, wir brauchen sie hier nicht tragen. Sag ich doch, brauche ich nicht nur, muss ich sogar.
Im Krisenmodus ist Spahn trotz des Virus viel unterwegs. Besuche in Kranken- und Pflegeheimen gehören ebenso dazu wie Gespräche mit Pharmakonzernen. Mit Corona-Leugnern hatte er handfeste Auseinandersetzungen. Als 40-jähriger, gut trainierter Mensch ohne Vorerkrankungen hat er statistisch zumindest gute Chancen, die Infektion ohne Komplikationen zu überstehen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach macht im Gespräch mit Welt-TV klar, trotz aller Vorsicht gibt es keine hundertprozentige Sicherheit und ein Minister darf sich nicht verstecken.
Wir müssen die Kontakte so stark beschränken, wie geht. Es ist aber klar, dass für uns Politiker das nur in bestimmten Eingrenzungen, Einschränkungen möglich ist. Wir müssen natürlich unserer Aufgabe nachgehen. Wir können nicht sozusagen jetzt also aus dem Homeoffice heraus die Bundespolitik beschreiben. Somit was Spahn passiert, es hätte auch jedem anderen passieren können.
Sollte er einen ernsten Verlauf haben, wird sein Staatssekretär Thomas Steffen die Amtsgeschäfte führen. Er hatte in den vergangenen Tagen keinen direkten Kontakt zum Chef. Offizieller Vertreter im Kabinett ist Arbeitsminister Hubertus Heil. Der allerdings ist ebenfalls in Quarantäne. Die Corona-App des Sozialdemokraten hatte zu Wochenbeginn angeschlagen. Zweimal allerdings wurde er negativ getestet.
Zu Beginn der Pandemie hat es viel öffentliches Lob für seine Kommunikation gegeben, denn er hatte schnell und klar die Rolle des entschiedenen Mahners angenommen, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Immer wieder kam gerade da auch die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur auf, doch sein Platz sei halt in Bayern, das hat er fast gebetsmühlenartig betont. Doch gerade dort wurde er in den letzten Tagen kritisiert, als er beim Thema Corona mehr Kompetenzen für den Bund forderte, für die Regierung, um genauer zu sein. Dabei wollen gerade nicht nur die Parlamentarier im Bundestag, sondern auch die Mitgliederinnen und Mitglieder des bayerischen Parlaments gerade mehr Mitspracherecht haben. Heute hat er angesichts der steigenden Infektionszahlen erneut vor dem Bayerischen Landtag gesprochen und sich auch dazu geäußert. Tobias Krone.
Es ist die dritte Regierungserklärung im Bayerischen Landtag seit dem Lockdown im März. Das Thema: die Lage Bayerns und Deutschlands in der Pandemie. Sie sei ernst, erläutert Ministerpräsident Markus Söder.
Auch in Deutschland haben wir wieder ein sprunghaftes Wachstum. Heute meldet das RKI 7.595 Fälle. Das ist der zweithöchste Stand, den wir je hatten bei Corona. Und sind wir ehrlich, weil sich die Verteilung heute anders ergibt, in den meisten Regionen in Deutschland ist es deutlich mehr als bei der ersten Welle. Es droht auch bei uns in Deutschland außer Kontrolle zu geraten.
Auch in Bayern steigen die Zahlen wieder an. Neben dem Berchtesgadener Land haben weitere Landkreise und die Städte Augsburg, Schweinfurt und Weiden die Marke von 100 Inzidenzfällen pro 100.000 Menschen in 7 Tagen überschritten. Für diese stark betroffenen Gebiete kündigte Söder weitere Verschärfungen an.
Wir müssen einfach Kontakte reduzieren, um die Welle zu brechen und wieder auf ein normales Maß der Nachverfolgbarkeit zu kommen. Das heißt, dort über 100, dunkelrot, heißt Veranstaltungen, und zwar auch aller Art von Veranstaltungen. Ausnahmen sind verfassungsmäßige Fragen wie Kirchen oder auch Demonstrationen. Da gibt es einen Verfassungsgrundsatz mittlerweile. Da müssen wir entsprechend Begrenzung haben. Und auch die Sperrstunde muss noch einmal angepasst werden auf 21 Uhr.
Damit würde etwa nicht mehr zwischen privaten oder Kulturveranstaltungen unterschieden. Die Corona-Ampel, die Söder auch für den Bund vorgeschlagen hat, sei in diesen Gebieten, Zitat, dunkelrot und erfordere diese Maßnahmen. Angesichts massiv steigender Infektionszahlen in den Nachbarländern Österreich und Tschechien, wo heute ein Lockdown beschlossen wurde, müsse nun auch Bayern reagieren, erklärte Söder. Ausländische BerufspendlerInnen, die sich binnen 14 Tagen vor der Einreise in einem Infektionsgebiet aufgehalten haben, sollen künftig einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Das Ziel bleibe weiterhin, die Grenzen offen zu halten. Doch wer Grenzen offen halten wolle, der müsse auch für mehr Sicherheit sorgen, so Söder. Auch an den Bund gerichtet machte der CSU-Chef Ansagen. So ging er auf die Vereinbarungen von Bund und Ländern vergangene Woche ein, bei denen bundesweite Maßnahmen beschlossen wurden.
Leopoldina und Helmholtz, Wissenschaftsgremien, begrüßen den Katalog, sind sich aber nicht sicher, ob es reicht. Angesichts der Zahl, die steigt. Ein bisschen teile ich diese Skepsis, wenn man die letzten Tage verfolgt.
Auch auf die aktuelle bundesweite Debatte, ob die Exekutive zu stark Entscheidungen ohne die Parlamente fälle, ging Söder ein. Er bot eine wöchentliche Fragestunde der Regierung im Bayerischen Landtag an. Der Opposition reicht das nicht. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze.
Uns geht es darum, dass wir hier entscheiden, wie die Regeln und Maßnahmen ausgehen. Keine reine Informationsveranstaltung, sondern Legislative ist fürs Entscheiden und für die Kontrolle der Regierung da. Und das muss jetzt hier endlich wieder geschehen.
Auch Nordrhein-Westfalen verschärft nun seine Anti-Corona-Maßnahmen. SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 und darüber hinaus müssen nach den Herbstferien während des Unterrichts einen Mund- und Nasenschutz tragen. Diese Maßnahme habe sich in den 2 Wochen nach den Sommerferien bewährt, sagt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Die Regelung sei bei Schülern und Lehrkräften akzeptiert. In Bayern wiederum gilt gegenwärtig die Maskenpflicht in Regionen über 50 Inzidenzien pro 100.000 EinwohnerInnen, auch für Grundschulen. Dagegen widersetzen sich aber München und andere Landkreise. Dies begründete Münchens Oberbürgermeister damit, dass Grundschüler keine Infektionstreiber seien.
Heute Morgen, in den frühen Morgenstunden um ca. 20 nach 4 kam die Meldung, es gibt eine Einigung der EU-Agrarministerinnen und Agrarminister. Im Fokus stand bei der Agrarreform vor allem, wie viele Umweltvorgaben werden für die Landwirte verpflichtend gemacht, wie viel vom Budget wird weiterhin einfach pauschal über Fläche verteilt. Die Minister mussten sich einigen und sie haben sich geeinigt, doch allein aus dem EU-Parlament kommen schon jetzt Forderungen nach mehr. Und auch generell fallen die Reaktionen auf den Kompromiss der Agrarminister ganz unterschiedlich aus. Paul Vorreiter fasst die Lage am Tag danach zusammen.
Sichtlich stolz präsentierte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Mittag in der Bundespressekonferenz in Berlin die Einigung auf eine neue gemeinsame Agrarpolitik in der Europäischen Union.
Ich komme gerade aus Brüssel. Es war eine kurze Nacht. Schlaf wird quasi überbewertet. Um 4 Uhr 20 hatten wir das Ergebnis.
Um 4.20 Uhr war der Knoten geplatzt, zwar nicht in Brüssel, aber dafür in Luxemburg. Es ging um den größten Posten im EU-Haushalt, 387 Milliarden Euro für die nächsten 7 Jahre. Vor der Einigung musste unter anderem noch geklärt werden, wie Direktsubventionen pro Hektar an die Landwirte an Ökomaßnahmen der Mitgliedsländer geknüpft werden sollen. Nach 2 Verhandlungstagen und Nächten einigten sich die Länder darauf, dass mindestens 20% der Mittel aus diesem Geldtopf für Ökozwecke reserviert werden. Das Geld können Betriebe dann erhalten, falls sie über die grundlegenden Klima- und Umweltauflagen der EU hinausgehen, zum Beispiel Blühstreifen oder Feuchtwiesen anlegen.
Alle Direktzahlungen werden zukünftig an klare Konditionen geknüpft und die Förderung gibt es nur noch, wenn Bedingungen für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Umwelt-, Klimaschutz und auch Tierwohl erfüllt werden. Was ist das Besondere, was wir jetzt erreichen?
Die Verhandlungen gestalteten sich auch deshalb so zäh, weil manche Mitgliedsländer sich sorgten, dass nicht abgerufene Gelder verloren gehen würden. Die Lösung soll nun sein, dass die Länder Umweltleistungen aus dem 2. Geldtopf für ländliche Entwicklung anrechnen lassen können. 2 Jahre lang können die für Umweltprogramme reservierten Mittel auch anders abgerufen werden.
In einer Lernphase, ist jetzt ein bisschen technisch, aber da hält man sich dann auch lange dran auf, weil die Agrarminister natürlich diejenigen sind, die so etwas umsetzen müssen. Da wird es konkreter. In einem Parlament oder woanders kann man Wünsche äußern, ist aber nicht zuständig für die Umsetzung dann.
Was ein kritischer Fingerzeig in Richtung EU-Parlament sein sollte, dass diese Woche auch seine Haltung zur Agrarreform absteckt und damit den Weg in die finalen Verhandlungen mit den Ländern und der Kommission ebnet. Eine Mehrheit von Christ, Sozialdemokraten und Liberalen will für ein höheres Ökoniveau bei den Direktsubventionen streiten als die Mitgliedsländer, nämlich 30%. Die Einigung in Luxemburg trifft auf ein geteiltes Echo. Umweltverbände wie WWF, Greenpeace, Germanwatch und BUND kritisieren den aus ihrer Sicht geringen Anteil von 20% für Ökoregelungen und die Übergangsphase. Die GAP-Reform werde zur Katastrophe für Natur- und Klimaschutz, erklärte zum Beispiel der WWF. Ähnlich sieht das auch der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling.
Wir bräuchten nicht 20% für die Umwelt, sondern wir brauchten eigentlich 100% für Umweltmaßnahmen, weil die Situation in Sachen Biodiversität ist wirklich dramatisch. In dem ganzen Papier steht auch nichts vom Erreichen der Klimaschutzziele. Insofern fällt man eigentlich Frau von der Leyen in den Rücken, die ihren Deal, ihren Green Deal nicht erreichen kann, wenn Landwirtschaftspolitik so bleibt, wie sie im Moment ist.
Zufriedenheit dagegen beim Deutschen Bauernverband. Verbandspräsident Joachim Ruckwied lobte, Klöckner habe als Ratsvorsitzende sehr gute Arbeit geleistet.
Der Bericht von Paul Vorreiter und wir sprechen jetzt mit dem eben zitierten Herrn, mit Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Potthoff.
Herr Ruckwied, ich setze direkt an. Was finden Sie denn so lobenswert an dem Kompromiss in der Agrarpolitik von Frau Klöckner?
Ja, wir haben jetzt einen Vorschlag, auf dem wir aufbauen können, basierend auf einem stabilen Agrarbudget als Grundlage. Aus unserer Sicht ist das ein tragbarer Kompromiss. Es war auch ganz wichtig, dass wir die Eco-Schemes verpflichtend in ganz Europa haben, nicht dass es zu Wettbewerbsverzerrungen zulasten der deutschen Landwirtschaft kommt.
Gerade bei den Eco-Schemes gab es ja auch viel Kritik, weil es eben doch dann nur 20% der Direktgelder ist und ein großer Teil der Zahlungen, das sind ja auch Milliarden Steuergelder, die da betroffen sind, eben doch weiterhin nach dem gleichen Prinzip nach pauschaler Flächensubvention vergeben wird. Was spricht denn eigentlich dagegen, dieses Flächenprinzip mal großflächig zu überdenken?
Also wir haben jetzt durch die 20% Eco-Schemes rund 900 Millionen Euro pro Jahr mehr für Agrarumweltprogramme. In Summe sind es jetzt 1,8 Milliarden Euro für Agrarumweltprogramme. Und das ist aus unserer Sicht der richtige Schritt in eine grünere Agrarpolitik, Schritt für Schritt. Die Bauern müssen mitgenommen werden und insofern aus unserer Sicht der richtige Ansatz für den Transformationsprozess.
Diese 20% der Direktgelder für Eco-Schemes, die sind ja erstmal ein Vorschlag. Das EU-Parlament fordert ja zum Beispiel 30%, auch Umweltschützer wollen wesentlich mehr. Wären denn mehr als 20% auch verschmerzbar?
Also wenn man den Vorschlag des EU-Parlaments genauer anschaut, kann man von den 30% den Anteil, den man an Mitteln von der ersten in die zweite Säule, die zweite Säule ist die Säule für Agrarumweltprogramme, diesen Mittelansatz, den man transferiert, kann man dann von den 30% abziehen. Dann sind wir auch bei 24%, sprich der Korridor, in dem sich beide Vorschläge bewegen, ist ein ähnlicher. Entscheidend aus unserer Sicht ist dann die Ausgestaltung. Wir haben als Deutscher Bauernverband proaktiv einen Vorschlag eingebracht, welche Eco-Schemes beispielsweise umgesetzt werden könnten, ein Maßnahmenkatalog, aus dem dann der einzelne Landwirt auswählen soll.
Jetzt, wo man weiß eben, dass 80% aber weiterhin nach der pauschalen Flächensubvention vergeben werden von den Direktgeldern, wird eben auch viel kritisiert. Viele Landwirte können ja weiter mit den wenigen Auflagen, die es gibt, eben wirtschaften, wie sie wollen. Das klingt ja nicht nach dem großen Umweltschutzpaket für viele.
Also die Agrarpolitik ist zusätzlich konditioniert. Es gibt über 2000 Auflagen, Fachjargon, Cross-Compliance-bewährte Auflagen, die einzuhalten sind. Der Anteil an der Förderung beträgt keine 80% mehr, was die Direktzahlungen anbelangt. Wichtig für uns war aber nach und ist nach wie vor, dass wir eine Direktzahlungskomponente in der ersten Säule haben. Die brauchen unsere Betriebe, um wirtschaftlich stabilisiert zu werden. Beispielsweise sind wir momentan auch ausgelöst durch die afrikanische Schweinepest in der größten Krise der Schweinehaltung seit Jahrzehnten. Auch in anderen Bereichen leiden unsere Landwirte bei Milch, bei Getreide durch Preisdruck. Und insofern brauchen die Betriebe, damit sie die Existenz sichern können, auch zukünftig einen Anteil, der Direktzahlungscharakter hat.
Sie haben ja auch gesagt, man kann da schrittweise reingehen. Sowas fordert ja zum Beispiel auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die hat gesagt, es wäre vielleicht zielführender, das Budget für diese Öko-Regelung über die Zeit ansteigen zu lassen. Also mit Zwischenschritten, das kennt man ja auch aus anderen Industrien. Könnte man nicht diese Ziele schrittweise formulieren? Also jetzt 20%, in 2 Jahren vielleicht 30, in 5, 40. Dann hätte die Landwirtschaft ja auch mehr Zeit, sich umzustellen. Aber das Signal wäre klarer.
Also diese Weiterentwicklung bedeutet natürlich für unsere Betriebe eine große Herausforderung. Das muss man einfach so feststellen. Und um diese Herausforderung bewältigen zu können, brauchen wir auch Zeit. Und aus unserer Sicht ist die nächste Zeitperiode der gemeinsamen Agrarpolitik der richtige Ansatz, Schritt für Schritt diese Dinge auf den Weg zu bringen. Unsere Betriebe brauchen auch Planungssicherheit. Sie investieren 6-7-stellige Beträge und dann brauchen sie schon für einige Jahre stabilen agrarpolitischen und auch ökonomischen Rahmen. Und die nächste gemeinsame Agrarpolitik wird ja dieser jetzigen Reformperiode folgen und da werden auch wieder Dinge weiterentwickelt werden. Man muss die Betriebe auch mitnehmen, sonst erleiden sie möglicherweise ökonomischen Schiffbruch.
Dass die Landwirtschaft Zeit braucht, ist ganz klar. Die Frage ist ja nur, wie viel Zeit gibt es, gerade wenn man sich die ambitionierten Ziele der EU-Kommission anschaut bis 2030, was jetzt auch Reduktion von Pestizideinsätzen oder sowas geht. Ist man da nicht zu langsam?
Wir sind schon in Vorleistung getreten, beispielsweise durch die Anzahl von Blühstreifen, um die Biodiversität zu erhöhen. Rund 6-mal den Äquator, 5 Meter breit sehen wir in Deutschland an. Wir haben Zwischenfrüchte, wir haben viele Agrarumweltmaßnahmen bis hin zu Altgrasstreifen und vieles mehr implementiert. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben die Initiative Tierwohl auf den Weg gebracht. Aber nochmals, das kann nur gelingen, wenn wir Schritt für Schritt nach vorne gehen und dabei die Familienbetriebe mitnehmen.
Sie haben gerade schon das Stichwort Biodiversität genannt. Also Kritiker sagen immer auch, die Direktgelder, die müssten mehr an konkrete Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität geknüpft werden oder zur artgerechten Tierhaltung. Jetzt gerade, wenn man sich die großen Unternehmen anschaut, wie will man die ohne noch stärkere monetäre Anreize zu Veränderungen bekommen?
Also unabhängig von der Größe kann ich in jedem Betrieb, ob er kleiner ist oder größer oder groß ist, Biodiversitätsmaßnahmen umsetzen. Und das machen auch die Betriebe unabhängig von ihrer Betriebsgrößenstruktur. Wir wollen auch beispielsweise den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Wichtig hierbei ist aber, mit Augenmaß anzugehen, denn wir müssen auch zukünftig unsere Pflanzen vor Schädlingen, vor Pilzinfektionen schützen, um einfach die Qualität und den Ertrag der Ernte absichern zu können. Wir wollen auch weiterhin gesunde Lebensmittel erzeugen. Und das Thema Versorgungssicherheit spielt aus unserer Sicht auch eine entscheidende Rolle. Die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln hat auch gerade in der Corona-Krise dazu beigetragen, dass wir eine stabile Versorgung aufrechterhalten konnten, dass soziale und gesellschaftliche Stabilität da ist. Diesen Aspekt darf man auch nicht aus den Augen verlieren.
Schließen diese Versorgungssicherheit und ein starker Umweltschutz sich gewissermaßen aus?
Nein, die schließen sich nicht aus. Wir haben beides im Fokus. Landwirtschaft entwickelt sich ständig weiter. Wir setzen auch auf neue Formen der Digitalisierung, um Düngemittel und Pflanzenschutzmittel präziser ausbringen zu können. Wir setzen auf resilientere, also widerstandsfähigere Sorten, um dann auch die Ertragssicherheit gewährleisten zu können, auch unter dem negativen Einfluss des Klimawandels, der Klimaerwärmung. Also das schließt sich nicht aus, sondern das ergänzt sich.
Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes zur EU-Agrarreform und der Kritik, dass hier doch zu wenig für die Umwelt getan wird. Vielen Dank.
Gerne.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Maskenpflicht gilt je nach Infektionsgeschehen an vielen Orten. In vielen Arbeitsbüros zum Beispiel, wenn kein Homeoffice angesagt ist. Auch in Schulen in Nordrhein-Westfalen ab Montag zum Beispiel wieder. Und auch im Deutschen Bundestag. Dort gilt sie seit dem 6. Oktober. Nicht immer, wenn man seinen Platz in Besprechungsräumen oder im Plenarsaal eingenommen hat und Abstand halten kann, da darf man sie abnehmen. Also ähnliche Regeln gelten für viele Erwachsene gerade an ihrem Arbeitsplatz. Die Regel im Bundestag sorgt jedoch für Unmut bei Abgeordneten der AfD. Sie haben den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der die Maskenpflicht verordnet hat, abgemahnt, weil er das nicht dürfe. Die Abgeordneten fühlen sich durch die Maskenpflicht im Bundestag schikaniert und haben dem CDU-Politiker ein Ultimatum bis Freitagmorgen gesetzt. Volker Fintermer.
19 Abgeordnete der AfD-Fraktion, darunter die Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel und der Justiziar Stefan Brandner sowie in einem weiteren Schriftsatz 9 Mitarbeiter der Fraktion, haben über die Kölner Medienrechtskanzlei Höcker Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine Abmahnung zustellen lassen, in der sie bis zum kommenden Freitag die Aufhebung der seit dem 6. Oktober geltenden Maskenpflicht im Deutschen Bundestag verlangen. Denn diese sei rechtswidrig und verstoße gegen die Ausübung des freien Mandats sowie gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Abgeordneten sowie deren Mitarbeiter und Besuchern des Parlaments. Das ist der erste Schritt vor einer möglichen Klage, die die AfD-Fraktion bereits vor 2 Wochen angekündigt, aber noch nicht eingereicht hat. Zur Begründung heißt es in dem Schriftsatz, allein das Hausrecht des Bundestagspräsidenten sei keine hinreichende Grundlage dafür und zudem fehlten die gesetzlichen Voraussetzungen für diese Allgemeinverfügung, die deshalb rechtswidrig sei.
Wir wollen eigentlich das erreichen, was wir im Rest des Landes auch erreichen wollen, nämlich dass diejenigen Leute, die eine Maske tragen möchten, das selbstverständlich tun können. Aber was im Bundestag passiert, ist halt völlig unangemessen, dass man in 20, 30 Meter breiten Gängen, in denen man teilweise überhaupt gar keinem begegnet, Masken aufsetzen soll. Das ist genauso ein Unsinn, wie es teilweise jetzt angeordnet wird, auf freien Straßen und Plätzen Masken umzubinden. Für uns ist das alles andere als vertretbar, sowas anzuordnen,
sagt Stefan Brandner gegenüber dem Deutschlandfunk. Außerdem gäbe es keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung rechtfertigen würden, heißt es weiter in dem Schriftsatz. Insofern sei die Maskenpflicht auch nicht verhältnismäßig, weshalb der Bundestagspräsident bis zum kommenden Freitag eine Unterlassungserklärung abgeben und die Maskenpflicht damit noch vor der kommenden Sitzungswoche aufheben soll.
Wenn er das nicht tut, werden wir den nächsten Schritt gehen und im Wege einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht was die Abgeordneten angeht, und einer Klage vor dem Verwaltungsgericht, was die Mitarbeiter angeht, möglicherweise verbunden mit Eilverfahren das Ganze gerichtlich zu klären versuchen.
Die Bundestagsverwaltung bestätigte den Eingang des Schreibens, das jetzt von den Juristen des Hauses geprüft wird. Für SPD-Fraktionsvize Katja Mast zeigt der Vorstoß dagegen einmal mehr das rücksichtslose Gesicht der AfD. Ihre eigene Fraktion stehe uneingeschränkt zur Maskenpflicht, sagte sie gegenüber dpa. Es gebe klare Regeln und man dürfe nicht zulassen, dass die Vorbildfunktion und die Würde des Parlaments erneut durch die AfD beschädigt werde.
Der Bericht von Volker Findhammer. Nun weitere Berichte in aller Kürze. Für immer mehr Ämter in Deutschland wird die Durchführung der Infektionsschutzmaßnahmen zum personellen Problem. Franka Wels.
Mehrere Kreise und Städte in Deutschland können Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr vollständig durchführen, weil sie überlastet sind. Das bestätigte das Robert-Koch-Institut dem ARD-Hauptstadtstudio auf Anfrage. Demnach sind 9 Kreise und Städte in Deutschland derzeit personell so überlastet, dass sie Infektionsschutzmaßnahmen nicht mehr vollständig durchführen können. Eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts sagte, die Engpässe betreffen regelmäßig die Nachverfolgung von Kontakten mit dem Coronavirus Infizierter, aber auch die Ermittlung von Fällen. 13 weitere Kreise und Städte stünden kurz davor, nicht mehr alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sicherstellen zu können. Die medizinische Versorgung von an Covid-19 Erkrankten ist von diesen Engpässen nicht betroffen. Die Daten des RKI stammen vom 20. Oktober. Gesundheitsämter in Kreisen und Städten müssen den zuständigen Landesbehörden melden, wenn sie zu wenig Personal für den Infektionsschutz haben. Das Robert-Koch-Institut sammelt diese Meldungen der Länder und unterstützt sie gegebenenfalls bei ihren Aufgaben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Allerdings müssen die Länder Unterstützung, etwa durch Personal der Bundeswehr, anfordern. Das geht nicht automatisch. Angaben dazu, welche Kreise und Städte konkret betroffen sind, konnte das Robert-Koch-Institut nicht machen.
In Tschechien müssen wegen steigender Infektionszahlen fast alle Geschäfte wieder schließen. Peter Lange.
Ministerpräsident Andrej Babiš nahm das Wort Lockdown zwar nicht in den Mund, was seine Regierung jedoch nach über 4-stündigen Beratungen verkündet hat und was morgen früh um 6 Uhr in Kraft treten soll, läuft auf das Gleiche hinaus. Wie im Frühjahr wird die Mobilität der Bevölkerung auf das unbedingt Notwendige eingeschränkt. Die Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt ist erlaubt, ansonsten sollen die Leute zu Hause bleiben. Auch die Geschäfte werden für 2 Wochen geschlossen, ausgenommen unter anderem Lebensmittelläden, Supermärkte, Apotheken, Drogerien und Kioske. Die Liste der Ausnahmen ist diesmal etwas länger als beim ersten Mal. Mit über 12.000 Infektionen war gestern wieder ein neuer Höchststand erreicht worden. Erstmals sind an einem Tag mehr als 100 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Laut Gesundheitsminister Roman Primula ist die Kapazität der Krankenhäuser schon jetzt zu 80% ausgelastet.
Das Bundeskabinett hat härtere Strafen für sexualisierte Gewalt gegen Kinder beschlossen. Angela Tesch.
Schärfere Strafen, die effektive Strafverfolgung, eine Verbesserung bei der Prävention und konkrete Qualifizierungsanforderungen für Familien- und Jugendgerichte, das sind die Kernpunkte des Gesetzentwurfs von Christine Lambrecht. In ihrem Entwurf wird der Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern begrifflich geschärft. Künftig soll es sexualisierte Gewalt an Kindern heißen, die als Verbrechen definiert wird. Tätern drohen bis zu 15 Jahre Haft. Auch die Verbreitung, der Besitz und die Beschaffung von Kinderpornografie soll zum Verbrechen hochgestuft und schärfer bestraft werden. Denn wer kinderpornografische Bilder und Filme verbreitet und konsumiert, akzeptiert, dass Kindern dafür Gewalt angetan wird. Der Gesetzentwurf sieht ausdrücklich auch Regelungen vor zur Strafbarkeit von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild im Strafgesetzbuch, in der Hoffnung, den Markt für solche Puppen auszutrocknen. Die Strafverfolgung soll beschleunigt werden, indem Verdächtige leichter in U-Haft genommen und Gerichte eine Online-Durchsuchung anordnen können. Ermittlern soll es ermöglicht werden, die Telefone zu überwachen von Menschen, die kinderpornografische Werke besitzen oder sich verschaffen.
Im Iran ist eine Frau nach einer Art Fahrraddemonstration festgenommen worden. Uwe Lüb.
In Iran ist eine Frau festgenommen worden, weil sie ohne Kopftuch Fahrrad gefahren ist. In Iran dürfen Frauen sich nicht ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit zeigen. Fahrradfahren ist ihnen zwar nicht gesetzlich verboten, die Religionsführer des Landes lehnen es aber ebenso ab. Daher ist die Aktion der Frau als Demonstration gegen beides zu verstehen, die Kopftuchpflicht und die Missbilligung radfahrender Frauen. Die Frau ist in der Stadt Najafabad im Zentrum des Irans unterwegs gewesen. Während der Fahrt hielt sie ihren rechten Arm hoch, vermutlich, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein Mann hat die Szene gefilmt und kommentiert. Der Frau werden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA Normbruch und Respektlosigkeit gegenüber den islamischen Kleidervorschriften vorgeworfen. Ihr drohen bis zu 60 Tage Haft oder eine Geldstrafe. Auch die Identität des Mannes, der das Video gedreht hat, sei bekannt. Offenbar hat er das Video selbst ins Internet gestellt und sich damit ebenfalls strafbar gemacht. In Najafabad kam es zu einer Protestaktion gegen die Frau. Najafabad liegt in der Nähe von Isfahan, das bei Touristen besonders beliebt ist. Die Region gilt als konservativ und religiös. Vor 6 Jahren gab es dort eine Serie von Anschlägen mit Säure gegen Frauen, die sich nicht wie vorgeschrieben gekleidet hatten.
Bei dem Täter des Messerangriffs in Dresden vor 2 Wochen, bei dem auch ein Mann ums Leben kam, handelt es sich offenbar um einen islamistischen Gefährder. Andreas Kalb.
Nach der Festnahme eines syrischen Tatverdächtigen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu der Messerattacke auf 2 Touristen in Dresden übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat am 4. Oktober einen radikal-islamistischen Hintergrund hatte, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Nach Angaben der Dresdner Staatsanwaltschaft ist der festgenommene verdächtige Syrer mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und des Werbens um Unterstützer für eine terroristische Vereinigung. Er soll sich außerdem eine Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat besorgt haben. Gegen den Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Er hat sich bislang nicht geäußert. Ihm werden Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 20-jährige Syrer war den Angaben zufolge erst Ende September nach Verbüßung einer Jugendstrafe aus der Haftanstalt in Regis-Breitingen entlassen worden. 5 Tage später soll er in Dresden 2 Touristen aus Nordrhein-Westfalen niedergestochen haben. Die beiden Männer aus Köln und Krefeld erlitten schwere Verletzungen. Einer starb.
An der Börse gab es heute einen Neuzugang, der Ladesäulenanbieter Compleo. Doch so richtig Euphorie kam in Corona-Zeiten dabei nicht auf. Bianca von der Au.
Von einem goldenen Oktober ist an der Börse derzeit wenig zu spüren. Die Angst angesichts steigender Corona-Infektionen und lokaler Lockdowns dominiert vielmehr das Geschehen. Der DAX ist auch zur Wochenmitte weiter im Rückwärtsgang. Anleger bleiben vorsichtig. In diesem eher nervösen Marktumfeld wagte ein Unternehmen aus Dortmund heute den Börsengang. Compleo Charging Solutions, Hersteller von Ladesäulen für Elektroautos. Allerdings war auch der Börsengang überschattet von Corona. So ließ sich niemand aus der Dortmunder Unternehmenszentrale auf dem Frankfurter Parkett blicken. Eher sang- und klanglos wurde der erste Kurs verlesen, der unter dem Ausgabepreis von 49 Euro pro Aktie lag. Dabei ist die Zeit günstig für Hersteller von Ladesäulen, denn Stromtankstellen sind noch Mangelware und der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos ist politisch gewünscht. Jedoch ist die Stimmung an den Finanzmärkten aufgrund der steigenden Corona-Zahlen momentan eher zurückhaltend. Das drückt auch auf die Bereitschaft der Investoren, bei einem geplanten Börsengang größere Risiken einzugehen. Und so waren heute im deutschen Leitindex fast alle 30 Titel vornehmlich in der Verlustzone. Der DAX geht bei 12.557 Punkten aus dem Handel und verliert fast 1,5%.
In Artikel 3 des Grundgesetzes kann man eine der wichtigsten Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft nachlesen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf benachteiligt werden. Doch in dem Artikel ist auch davon die Rede, dass das nicht aufgrund der Rasse eines Menschen geschehen dürfe. Und das war schon lange kritisiert worden, denn die Einteilung von Menschen in Rassen gilt schon längst als überholt und der Begriff ist inzwischen stark negativ konnotiert. Jetzt soll er aus der Verfassung gestrichen und ersetzt werden, ohne dabei im Grundgesetz den Schutz von Menschen vor Rassismus zu mindern. Die Information von Gudula Geuter.
Zeitnah solle das Grundgesetz geändert werden, so lautet die Verständigung innerhalb der Bundesregierung. Wie bleibt dagegen derzeit noch offen? Das Grundgesetz verbietet in Artikel 3 eine Diskriminierung aufgrund der Rasse. Der Begriff stoße heute auf Kritik, heißt es in dem Papier. Im Ergebnis dürfe der Schutzbereich aber nicht verkleinert werden.
Selbstverständlich ist es überfällig, dass der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen wird.
Freut sich nach der Einigung Martha Neuf von der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen.
Trotzdem sind diese Maßnahmen nicht annähernd weitgehend genug.
Fügt sie hinzu, denn wie die Einigung bei Verfassungsschutzgesetz und Polizeistudie ist auch die Frage der Rasse im Grundgesetz Teil des Pakets, das Kanzlerin, Vizekanzler und Bundesinnenminister geschnürt haben. Mit dabei außerdem das Sexualstrafrecht zum Schutz von Kindern, wo letzte Fragen der Vorratsdatenspeicherung vertagt wurden, die Bekräftigung, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen, die Demokratieförderung, wo Projekte langfristig abgesichert werden. werden sollen, und ein Beauftragter der Bundesregierung gegen Rassismus. Den soll es geben. Auch hier bleiben die Details aber noch offen. Was die Rasse im Grundgesetz betrifft, so fordern auch der Zentralrat der Juden, der Sinti und Roma, der Muslime in Deutschland und viele mehr den Begriff zu ersetzen, der auf Menschen naturwissenschaftlich nicht passe. Ein Missverständnis, antworten darauf andere Experten, wie Cengiz Barskanmaz, der intensiv zu den rechtlichen Folgen der Diskriminierung geforscht hat.
Nur weil Rasse sprachlich negativ konnotiert ist im deutschen Kontext, heißt es ja nicht, dass Rasse nicht funktioniert. Die Negativität von Rasse liegt nicht in der sprachlichen Verwendung oder nicht, sondern in der Wirkung von Rasse in der Gesellschaft.
Er verteidigte das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Rasse kürzlich in einer Diskussion der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Der Begriff sei das Herzstück des postnationalsozialistischen Rechts gegen Rassismus.
Das Wort Rasse ist dabei kein böses Relikt des Nationalsozialismus, sondern ein notwendiges Anknüpfungsmerkmal im Streit gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus.
Bisher hat das Bundesinnenministerium an einer möglichen Novelle gearbeitet und dort vor allem Michael Griesbeck. Er wies auf die Probleme anderer Formulierungen hin.
Das Interessante ist, dass bei allen bisher vorgeschlagenen Alternativen, ich nenne hier nur beispielsweise ethnische Herkunft, rassistische Gründe, rassistische Zuschreibung, rassistisch benachteiligt, immer es auch Kritiker gibt, die auf eine Verkürzung des Schutzes hinweisen, zum Beispiel durch die Gefahr einer Einführung einer subjektiven Komponente, einer gewollten und intendierten Diskriminierung.
Hier geht es aus meiner Sicht nicht um ein Mehr an Diskriminierungsschutz. Und das ist für mich schon Grund genug zu sagen, das ist eigentlich sehr gefährliches Terrain.
Befand deshalb Elisabeth Kaneser, auch sie Expertin im Recht des Diskriminierungsschutzes. Einig sind sich fast alle Experten nur in einem: Am schlimmsten wäre es, den Begriff der Rasse einfach zu streichen.
Es war eines der Streitthemen in der Großen Koalition, die Frage danach, wie viel die deutschen Geheimdienste dürfen sollen. Die wollen mehr abhören, als sie bisher dürfen, vor allem bei Messengern wie WhatsApp oder Telegram. Aber das Thema ist sensibel, die Reform sehr umstritten. Jetzt gibt es aber einen neuen Versuch durch das Bundeskabinett, damit Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst künftig auch laufende Gespräche im Messenger überwachen können. Johannes Kuhn.
Die drei deutschen Geheimdienste sollen künftig den Staatstrojaner nutzen können, also Spähsoftware auf Computern und Handys installieren dürfen. Die Software kann dann dafür genutzt werden, laufende Kommunikation abzufangen, zum Beispiel Online-Telefonate, aber auch Messenger-Botschaften, bevor diese verschlüsselt werden. Mit der Ausweitung dieser sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung, TKÜ, erfülle man den Koalitionsvertrag, so SPD-Justizministerin Christine Lambrecht.
Es ist im ganz klaren Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir diesen Diensten die Möglichkeit geben, auf Augenhöhe mit denen, die sie verfolgen, agieren zu können. Es geht nicht darum, Bürger zu verfolgen, sondern Straftaten zu verhindern, schwerste Terrorakte zu verhindern.
Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischer Abschirmdienst könnten damit im digitalen Zeitalter den Anschluss halten, heißt es aus der Union. Die Zeit der Telefone mit Wählscheibe sei längst vorbei, lässt sich Innenminister Horst Seehofer zitieren. Er spielt damit darauf an, dass auch Extremisten und Kriminelle auf Messenger wie WhatsApp, Telegram oder Signal zurückgreifen, die Nachrichten verschlüsselt transportieren. Entsprechend sind sie meist nur auf den Geräten selber auslesbar. Die Union hätte den Geheimdiensten gerne auch die Online-Durchsuchung erlaubt, also die Möglichkeit, mithilfe der Staatstrojaner-Software Computerfestplatten zu durchsuchen. Dies hatte die SPD abgelehnt. Für den SPD-Innenpolitiker Helge Lind ein kluger Kompromiss.
Weil es eben großen Unterschied macht, ob man tatsächlich dann Online-Durchsuchungen macht, bei denen man ja auf den Server zugreifen kann, ganze Festplattenzustände erfassen kann oder eben nur unverschlüsselt die Kommunikationswege erfasst.
Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken distanzierte sich auf Twitter, verwies aber wie Lambrecht auf den Koalitionsvertrag. Im Gegenzug zu den zusätzlichen Befugnissen soll die parlamentarische Kontrolle durch die sogenannte G10-Kommission gestärkt werden. Das Gremium ist für die Genehmigung von Geheimdienstabhörmaßnahmen zuständig und erhält zusätzliches Personal zur technischen Beratung. Dies hatte das Bundesverfassungsgericht allerdings ohnehin angemahnt. Die Opposition kritisiert die Einigung heftig. FDP-Fraktionsvize Stefan Thome spricht von einem Ausverkauf der Bürgerrechte. Er verweist darauf, dass immer noch nicht final geklärt sei, in welcher Form der Staatstrojaner-Einsatz überhaupt verfassungsgemäß sei. Die Koalition schaffe verfrüht Fakten.
Es ist ja zurzeit eine Verfassungsbeschwerde gegen den Staatstrojaner, also Quellen, TKÜ und Online-Durchsuchungen beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Ich würde empfehlen, erst einmal die Entscheidung abzuwarten, die sich gegen die Paragraphen 100a und 100b der Strafprozessordnung richtet, also gegen die polizeiliche Anwendung zur Strafverfolgung.
Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz bezeichnete die Einigung als rechtspolitischen Offenbarungseid. Die SPD sei eingeknickt. Die Einigung hatte sich bereits länger abgezeichnet, war aber am Montag in einem Treffen von Seehofer, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz als Teil eines 7-Punkte-Plans beschlossen worden. Dort war unter anderem beschlossen worden, die Frage nach Rassismus in der Polizei zum Teil einer Studie zum Alltagsrassismus zu machen. Zugleich soll in einer zweiten Studie geklärt werden, welche Gewalterfahrungen Polizisten machen. Jan Korte von der Linkspartei kritisierte auf Twitter, dass Seehofer keine wirkliche Rassismusstudie durchführe, dafür aber von der SPD den Staatstrojaner für Geheimdienste bekomme.
In Frankreich erschüttert der Fall Samuel Paty die Bevölkerung. Der hatte seinen Schülern im Unterricht Mohammed-Karikaturen aus der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gezeigt. Es sollte dabei um Meinungsfreiheit gehen, doch kurz darauf wurde er bedroht und am Freitag auf offener Straße ermordet. Frankreich trauert jetzt um den Lehrer. Jürgen König berichtet.
Etwa 400 Gäste waren in die Pariser Universität La Sorbonne geladen worden, einem Ort des Geistes und der Aufklärung, wie Staatspräsident Macron die Wahl dieses Ortes begründete. Unter den Gästen das gesamte Regierungskabinett und die Präsidenten der parlamentarischen Kammern, alle Oppositionsparteien wie auch die Religionsgemeinschaften waren mit ihren Repräsentanten vertreten. Und doch hatte die Gedenkfeier für Samuel Paty etwas Privates. Schon am Montag hatte sich Emmanuel Macron mit der Familie Samuel Patys getroffen, nach ihren Wünschen wurde die Feier gestaltet. Mit Musik von U2, mit einem Gedicht, mit einem Brief des Reformsozialisten Jean Jaurès aus dem Jahr 1888, gerichtet an die Lehrerinnen und Lehrer Frankreichs, im Ehrenhof der Sorbonne, gelesen von einem Freund der Familie des Ermordeten, einem Lehrer.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie.
Sie halten die Intelligenz und die Seelen der Kinder in ihren Händen. Sie sind verantwortlich für den Staat. Die Kinder in ihrer Obhut müssen nicht nur lesen, schreiben, rechnen lernen. Sie sind Franzosen und müssen Frankreich, seine Geografie und seine Geschichte kennen, seinen Körper und seine Seele. Sie werden Bürger sein und müssen wissen, was eine freie Demokratie ist, welche Rechte ihnen verliehen werden und welche Pflichten die Souveränität der Nation ihnen auferlegt. Genau diesem Ideal sei Samuel Paty gefolgt, sagte ein sichtlich bewegter Emmanuel Macron in seiner Rede.
Pourquoi Samuel fut-il tué? Pourquoi? Vendredi soir.
Warum wurde Samuel getötet? Warum? Freitagabend glaubte ich erst an diesen Wahnsinn des Zufalls. Denn er gehörte ja nicht zu den Hauptzielen der Islamisten, er hatte ja nichts als unterrichtet. Er war ja kein Feind der Religion, nein, er hat ihr gedient. Er hatte den Koran gelesen, sich für die muslimische Gesellschaft interessiert. Aber nein, ganz im Gegenteil, Samuel Paty wurde genau deswegen getötet. Weil er die Republik inkarnierte, die Freiheit, die sich in der Schule jeden Tag aufs Neue ereignet. Samuel Paty wurde getötet, weil die Islamisten unsere Zukunft haben wollen. Und weil sie wissen, dass sie sie mit solch stillen Helden wie Samuel Paty niemals haben werden.
Et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais.
Samuel Paty sei das Opfer einer tödlichen Verschwörung von Dummheit, Lüge und Hass auf andere geworden. Aber Frankreich werde nicht zurückstecken, sagte Macron. Und es klang wie ein Versprechen an den Ermordeten.
Car nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté.
Wir werden weitermachen. Wir werden die Freiheit verteidigen, die Sie so gut unterrichtet haben. Wir werden auch weiterhin nicht auf Karikaturen oder Zeichnungen verzichten, auch wenn sie anderen nicht gefallen. Wir werden auch weiterhin der Jugend alle Chancen der Republik ermöglichen, ohne jede Diskriminierung.
Que la République doit à toute sa jeunesse, sans discrimination aucune.
Auf den islamistischen Terrorismus in Frankreich ging Macron nicht näher ein. Er wolle nicht über die Barbaren sprechen, sagte er, sie hätten es nicht verdient. So wurde es tatsächlich eine fast private Hommage an Samuel Paty. Selbst die Marseillaise, Corona-bedingt auf ein Streicherensemble der republikanischen Garde reduziert, hatte etwas davon.
Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zur Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reiche, vorgetragen von Volker Hengst.
Den Kompromiss zur Reform der EU-Agrarpolitik kommentiert die Allgemeine Zeitung aus Mainz so. Der neue Ökoanteil von 20% der Subventionen ist je nach sprachlicher Vorliebe Feigenblatt oder Augenwischerei, weil nicht definiert und geprüft ist, für welche ökologischen Standards diese Subventionen eigentlich gezahlt werden. Ein schwarzer Tag für Artenvielfalt und Tierwohl und auch für die bäuerliche Landwirtschaft. Der Kölner Stadtanzeiger ergänzt: Es fehlt an wirksamen Sanktionsmechanismen gegen klimaschädliche Landwirtschaft, die immerhin mindestens 10% zu den EU-Treibhausemissionen beiträgt. Die EU hat immer noch nicht erkannt, dass Bewegungen im Schneckentempo kontraproduktiv sind. Die Zeit für mutige Entscheidungen ist überreif. Die Ostfriesen-Zeitung aus Leer lobt die Bundeslandwirtschaftsministerin. Julia Klöckner hat gezeigt, dass nicht alles, was aus Brüssel kommt, schlecht sein muss. Die erste anerkennungswerte Leistung besteht sicherlich darin, überhaupt so etwas wie eine gemeinsame Linie gefunden zu haben. 27 große, kleine, arme, reiche Unionsmitglieder. Das sind eben auch 27 ganz unterschiedliche landwirtschaftliche Interessen. Die Taz zeigt sich enttäuscht. Die Einigung der EU-Agrarminister auf eine Reform der milliardenschweren Subventionen für die Landwirtschaft bedeutet vor allem eins: Stillstand. Der Kompromiss bringt so gut wie keine Verbesserungen für die Umwelt. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt merkt an: Noch ist die Einigung nicht final. Das EU-Parlament wird seine beträchtlichen Mitspracherechte für ein Nachschärfen nutzen wollen. Auf der Berliner Museumsinsel sind viele Ausstellungsstücke von Unbekannten beschädigt worden. Darauf geht der Nordkurier ein. Da wird also am Tag der deutschen Einheit und im Herzen der Hauptstadt eine Art Anschlag auf Objekte im vielleicht bedeutendsten Museumskomplex des Landes, einer Weltkulturerbestätte, verübt. Erst nach 2 Wochen erfährt die Öffentlichkeit von einem Vorfall, der zumindest die Vermutung nahelegt, dass dahinter eine konspirative Straftat verwirrter Ideologen steht. Kein Wort an die Öffentlichkeit. Über 2 Wochen. Das erinnert an die Begründung eines einst schweigsamen Innenministers. Ein Teil meiner Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Die Volksstimme aus Magdeburg führt aus: Eigentlich ist es fast egal, ob rechtsextrem vegane Verschwörungstheoretiker hinter den Anschlägen stecken oder einfach nur hirnlose Idioten. Was am 3. Oktober auf der Berliner Museumsinsel geschah, trifft unser kulturelles Herz.
Danke, Volker Hengst, für die Presseschau. Und damit endet diese Sendung. Morgen früh geht es weiter mit den Informationen am Morgen. Im Interview dann die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig von der SPD. Es geht um den Spagat zwischen dem Recht auf Bildung zum einen und dem Infektionsschutz zum anderen. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht.